Episode 204 von Win Today Hockey O'Clock. Greg Holst, Eishockey-Legende. Fasst du aus deiner Sicht doch nochmal ganz kurz zusammen, was das Grandiose an Hockey-Playoffs ist?
Well, the playoffs is, it's elimination. So, wenn du viermal gewinnen musst und du spielst in 10 Tagen 7 Spiele, die Spannung ist enorm. Und Overtime ist unglaublich exciting. Und wir waren sehr verwöhnt die letzten paar Jahre. Wie oft haben wir Spiel 7 gehabt? Zweimal im Finale, Semifinale. 4 Overtimes vor 2 Jahren in Bozen. This is so spannend, because it's elimination. Und wenn du spielst 5, 6, 7 Mal gegen den gleichen Gegner, die Intensität ist hoch. Und Hass ist das falsche Wort. Aber, oh, you don't like each other. So, this is du spielst das ganze Jahr für die Playoffs. Ob es die NHL ist oder Win Today League, this is an andere Intensität am Eis. This is unglaublich.
Win Today Hockey.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Yeah, und die Scheibe kollert über die Linie. Yeah. Mittendrin statt nur dabei. Das ist unglaublich, was die hier zelebrieren. Nice move, another nice move. Oh, it's gone. Oh, what a goal. It doesn't get any better than this.
Es gibt zugegebenermaßen viele Folgen von Win Today Hockey O'Clock, auf die ich mich richtig freue, aber das hier ist eine, die über einen Monat in the making war. Wir haben schon im Vorgespräch ein klein wenig geklärt, es tut gut, sich endlich wieder über Eishockey unterhalten zu dürfen. Zum letzten Mal hat man ihn beim großen 200er von Win Today Hockey O'Clock hören dürfen, gleich zweimal. Danach ging es in einem mehr als nur wohlverdienten Urlaub. Aus diesem Urlaub wird er bald wieder zurück sein und dann endlich auch die Playoff-Coverage von Puls 24 wieder gewohnt mit hochkarätigen Expertisen versehen. Er ist Legende in jeder Hinsicht. Spieler, Trainer und mittlerweile auch Berichterstatter. Es ist immer wieder ein großes Vergnügen, mit ihm über Eishockey reden zu dürfen. Es ist natürlich Coach Greg Holst und Coach Holst, schön, dass du dich jetzt in der Winter Day Hockey O'Clock Leitung befindest.
Martin, schönen guten Tag an Eishockey-Fans auch.
Wie geht es dir? Wie war dein Urlaub? Wie entspannt bist du auf einer Skala von 1 bis 10? 1 gar nicht entspannt, 10 tiefenentspannt.
Wow, die Entspannung war super. Eine Woche Montreal, den Ochsentag in Mexiko. Wunderschönes Wetter, viel spazieren, viel trainiert, Strand und natürlich Beers und Tequila. So, Leben war sehr gut. Und dann bin ich zurückgekommen nach Montreal. Ein 4-Stunden-Flug. Tiefster Winter. Viel Schnee. Minus 20. Aber in Montreal, Eishockey verrückte Stadt und Land. The Four Nations Turnier, wo Canada gewonnen hat, war absolut unglaublich.
Wir kommen auf dieses Turnier auch gleich zu sprechen, aber was ich mit dir vorab natürlich auch noch ansprechen muss, du bist dieser Tage 71 Jahre jung geworden. Und es ist durchaus bewusst, dass wir dieses Gespräch jetzt auch auf Deutsch aufzeichnen, damit es dich zur Abwechslung auch wieder auf Deutsch zu hören gibt. Und du musst dich ohnehin für einen langen Playoff-Run mit dann auch deutschen Expertisen vorbereiten. Aber was wir vor einem Jahr hier bei Winter Day Hockey O'Clock getan haben, das war insofern monumental, als dass es das noch nie gegeben hat. Eine Spezialserie, die jemandem gewidmet worden ist, die nur auf Englisch abgehalten worden ist. Und es war zu Ehren deines 70. Geburtstags. Wir haben diese Serie 70 in 7 genannt. Quasi für jede Dekade deines Daseins, deines Lebens und Wirkens, vor allem fürs Hockey in Österreich, mit einer Folge versehen. Die erste Folge hat die Jahre logischerweise von 0 bis 10 abgehandelt, die zweite dann jene von 11 bis 20 und so weiter, bis dann auch an deinem 70. Geburtstag die 7. Folge erschienen ist. Vielleicht zäumen wir das Pferd zur Abwechslung mal nicht von hinten auf, sondern beginnen in der jüngeren Vergangenheit. Wie war der 71. Geburtstag? Ruhig oder party hard?
Well, vom 70 bis 71, dieses Jahr ist so schnell gegangen. Es ist wirklich schwer zum Glauben. Na, viel Spaß mit meiner Familie. Gestern ein surprise party mit meinen ganzen Freunden und Schwestern und Neffe und alles. Wirklich schon nicht so wild wie früher, aber Mitternacht war genug und jetzt sitze ich mit dir, 8 Uhr in der Früh, Montreal-Zeit.
Lass uns kurz noch über die Serie 70 in 7 sprechen. Ich habe mich im Herbst einmal dabei ertappt, wie ich dann auch in die Folge reingehört habe, wo alle Folgen in quasi einer Datei dann gegossen worden sind oder vereint worden sind. Und habe mir gedacht, das ist etwas und das ist schon auch ein Ziel, so, so klein wenig über große Persönlichkeiten, so, so ein Legacy-Piece dann auch zu fertigen. Und als wir dann im Herbst bei einem Winter Day Hockey O'Clock on Tour in Graz von einer Englischlehrerin darauf angesprochen worden sind, dass sie sich all diese Teile angehört hat und da glaube ich Teile auch mit in den Unterricht genommen hat. Das war für dich extrem cool, das war für mich extrem cool. Und als ich mir die Serie angehört habe, habe ich mir gedacht, it holds up really well. Und ich hoffe, das wird auch noch ein paar Jahre dann auch passieren. Wie ist so ein Jahr danach dein Blick auf die vielen, vielen, vielen Stunden Gespräche, die wir miteinander führen durften?
Boah, das war wirklich schön. Ich habe gestern mit ein paar von meinen Freunden über das geredet, weil jeder Freund hier in Kanada und Familie, sie haben alle Folgen gehört. Und natürlich, sie haben nicht gewusst, was passiert ist überall. Und ich habe gestern zu einigen gesagt, ich sage, Dave, da sind wahrscheinlich 50 bis 100 Geschichten, was nicht drinnen sind. So, du siehst, es war ein Teil von meinem Leben. Schöne Erinnerung. Ich habe es ein paar Mal gehört und wirklich interessant. Und meine Mutter hat zu mir gesagt, und so froh, dass meine Eltern leben. Papa ist fast 96, Mama 94. Sie haben jede Folge gehört. Und sie haben zu mir gesagt, wow, was für ein Leben hast du gehabt? Ja, und es ist noch nicht fertig. Und jetzt rede ich mit dir über die Playoff. Es wird heuer sicher ein spannender Playoff. Und es freut mich wirklich.
Es freut mich in jedem Fall auch, dass die Serie so gut angekommen ist. Und nochmal der Reminder für alle, wer das noch nicht gehört haben sollte, tut es unbedingt, ob am Weg zur Arbeit, zur Schule, zur Uni, egal wohin, lohnt sich in jedem Fall. Und vielleicht auch diejenigen, die das Englisch noch nicht ganz so mächtig sind, ist offenbar dann auch etwas, das man verwenden kann, um es zu verbessern. Große Persönlichkeiten, große Geschichten hier bei Winter Day Hockey O'Clock und niemand größer natürlich als der Coach. Und da kommst du dann auch mit deinen Expertisen ins Spiel. Es gibt nämlich einen triftigen Grund, warum wir diese Episode schon etwas früher aufzeichnen, um sie dann aber regulär am Mittwoch erscheinen zu lassen. Und wir klammern die Pre-Playoffs in dieser Hinsicht ein klein wenig aus, weil wir spezifisch über die Top 6 der Winter Day Eishockey League sprechen wollten. Seit vergangenen Freitag gibt's die Endtabelle, stehen die 6 Mannschaften fest, die auch als erste 6 der Setzliste in die Playoffs gehen werden, ins Viertelfinale dieser Tage. Und wir sind tatsächlich nur ein paar Minuten vom Face-Off zwischen Hydrofeava AV19 und der Spusa Vienna Capitals entfernt. Werden noch die letzten beiden Viertelfinaltickets ausgespielt. Die eine Serie habe ich schon erwähnt, die andere ist HC Pustertal bei Olympia Ljubljana zu Gast. Auch das extrem spannend, weil es ein Rematch auch der Pre-Playoffs aus dem vergangenen Jahr ist und Pustertal ist über diese Serie dann so richtig heiß gelaufen, um letztlich dann bis ins Semifinale vorzustoßen. Man sieht also schon auch die Pre-Playoffs, ja, das ist eine Knochenmühle, aber das kann dann eben auch für eine Mannschaft die Initialzündung sein, auch eine Kehrtwende einzuleiten und eine Saison, die vielleicht nicht ganz ideal verlaufen ist, dann auch positiv enden zu lassen. Bevor wir zu diesen Top 6 kommen, möchte ich aber über das sprechen, was die letzten 1,5 Wochen die Eishockey-Welt in Atem gehalten hat. Die für mich beste Erfindung der NHL seit langem. Das Four Nations Face-Off. Der Four Nations Face-Off. 4 Nationen, ein Turnier und vor allem 2 Duelle zwischen den USA und Kanada. Das letzte, das dann tatsächlich auch das Finale des Turniers war, das letzte, das dann auch einen ikonischen Moment für den wahrscheinlich besten Eishockeyspieler unserer Generation mit Connor McDavid gebracht hat. Fangen wir mal von ganz vorne an. Wie gut war die Idee, so ein Four Nations Face-Off zu zelebrieren, auch zu veranstalten der NHL. Und wir to cut them some slack, ja, muss man fast sagen. Wir schimpfen nicht oft auf die NHL, aber wir sehen manche Entwicklungen dann doch kritisch. Aber dann mit sowas um die Ecke zu biegen und auch den Fans am nordamerikanischen Kontinent was zu geben, was man so nicht sieht. Wie cool hast du die Idee gefunden? Wie hast du auch dieses Turnier verfolgt?
Oh, gefolgt jeden Tag. Am Fernseher jedes Spiel geschaut. Schweden, Finnland, Kanada, USA. Das ist das erste Mal seit 8 oder 9 Jahren, dass es sowas passiert ist. Aber nicht vergessen, es war nicht die NHL. Die Spieler, sie wollten das unbedingt haben. Best on best. Mit den ganzen Young Stars. I mean, Crosby ist die Golden Boy. Aber nicht vergessen, die Spieler, sie wollten das unbedingt haben. Und auch in einer Phase, was sehr gefährlich ist, wegen Verletzungen, etc. So, unglaubliche Spieler. Und es wurde gerückt davor, es wird wie ein NHL All-Star Game wahrscheinlich. Sie haben nicht gewusst, Lana. Das war intensiv wie seit lang nicht. Wenn du denkst, Kanada gegen Schweden, erst in Verlängerung gewonnen. Wie knapp kann das sein? Und auch gegen Finnland. Und die erste Spiel, Kanada gegen Amerika. Der ganze Eishockey-Welt war gezockt. Geplant vom Hitzweikerchucks und Miller. Boys, we're gonna cause some action. Let's get in some fights. 9 Sekunden. Die erste Pulli, erste Fight. 9 Sekunden, 3 Fights. Die Eishalle 21.105 in Montreal sind absolut verrückt gegangen. So, boys, this is not an All-Star Game. This war brutal schnell and brutal hard. Unglaublicher Eishockey.
Jetzt hast du erzählt und ihr habt ja das große Vergnügen, im Februar in New Orleans bei Super Bowl 59 zu weilen und da ist dann auch, was Ticketpreise kolportiert worden ist, immer wieder genannt worden, wie teuer es ist, in den Superdome zu kommen. Und am Spieltag, weil es auch ein Rematch von vor 2 Jahren war, hieß es dann auf einmal, dass man um 3.000, 3.500 Dollar mit hoher Wahrscheinlichkeit schon Tickets haben könnte. Das waren dann natürlich die Nosebleed-Seats, aber das ist relativ egal, weil Super Bowl bleibt Super Bowl. Aber was hast du gehört zum Ticketpreise für das Spiel Kanada gegen die USA in Montreal gekostet?
Well, nicht nur dort, auch der Finale, bis zum $10,000 pro Ticket. $10,000. Aber für die Leute mit viel Geld oder genug Geld, das war wirklich eine Erfahrung. Und wir wissen nicht, wenn du hast die beste Spieler der Welt, McDavid und Matthews, und du sagst, ja, wo sind sie? Du hast keine Zeit, keinen Raum, beide Mannschaften defensiv so stark. Schwer zum Vorstellen, wie gut die Eishockey sein kann.
Und wie es sich gehört, haben wir während des Turniers und natürlich auch während dieser Zeit relativ intensiv wieder hin und her geschrieben. Und uns ist natürlich auch beiden nicht verborgen geblieben, dass jetzt die 97 auch so einen ikonischen Karrieremoment fürs kanadische Nationalteam hat. Nicht ganz so ikonisch wie der Overtime-Game-Winner von Sidney Crosby im Finale um Olympiagold 2010, noch dazu Home Soil Vancouver. Aber trotzdem war der Overtime-Winner von McDavid schon spannend. Wir haben auch gleich darüber gesprochen, dass auch der zweite mutmaßlich beste Spieler seines Landes, nämlich Auston Matthews, einen großen Anteil daran hatte, dass der Game-Winner von McDavid passieren konnte. Wie hast du das Game-Winning-Goal, das Game-Winning-Play gesehen?
Oh, ich habe das, ich glaube, bis jetzt 50, 60 Mal angeschaut. Und auch mit meiner Freundin. Okay, wo ist der Fehler? Die Kleinigkeiten, was du gesehen hast bei diesem Tor, wie der Marner die Scheibe nimmt mit seinem Eishoe auf der Bande, bei der Rim. Die Scheibe rutscht oben vom rechts nach links. 2 Spieler, we say drifted to Marner. Und wer steht ganz allein hinter Matthews? is the gefährlichste Spieler in der Welt. McDavid. Quick pass from Marner, Scheibe angenommen, ohne Bremsen, kein One-Timer, aber in einen Schwung der Schuss gehabt. Unglaubliche Schuss und Tor. Aber dieser Fehler von 2 Meter, du siehst, wie wichtig die Defense ist, trotz der super defensive Leistung vom USA in beide Spiele. Ein kleiner Fehler ist die Entscheidung. Wow. Es ist nicht einfach, wenn wir das schauen. Es passiert so schnell am Eis. Und natürlich für Kanada. Ein unglaublicher, wichtiger Sieg für viele Gründe. Leider mit dieser Politik und der Situation mit dem neuen Präsident Trump, dass sie wollen unbedingt, dass Kanada die 51. State ist. Boy. Das ist so viel in der Luft. Es war wirklich mehr wie nur ein Eishockeyspiel. Leider.
Ich möchte ganz kurz bei dieser politischen Komponente einhaken. Gerade das, was im südlichen oder beim südlichen Nachbarn Kanadas passiert, spottet aktuell jeder Beschreibung. Und man könnte jetzt meinen, wenn man einen moralbefreiten Idioten zum Präsidenten wählt, dann bekommt man Aktionen eines moralbefreiten Idioten. Und es war dann eben auch so aufgeladen, weil Trump, der keine wirklichen Berührungspunkte mit Eishockey hatte, es sich aber hat nicht nehmen lassen, auch Team USA vor dem Finale höchstpersönlich anzurufen. Bill Guerin, der GM der Mannschaft, hat das dann auch bestätigt. Justin Trudeau, der hat sehr wohl Berührungspunkte mit Eishockey, war voll investiert, hat nach dem Sieg Kanadas in der Overtime dann auch geschrieben, glaube sinngemäß oder sogar wortwörtlich, you can't take our country and you can't take our game. Das war schon extrem spannend und man dieses Gefasel von 51st State und dergleichen und die ganzen Lügen, die drumherum gesät werden, wie sehr ist das, was Trump da gerade an Verbalgift in Richtung Kanada feuert, tatsächlich auch Gesprächsthema und noch viel mehr Gesprächsthema gewesen durch das, was um dieses Eishockeyspiel herum passiert ist.
Omar, du kannst nicht glauben, was hier läuft in Kanada. Und viele von den Leuten in den USA sind auch nicht sehr froh, was passiert mit dieser Kanada. Okay, Tariffs und diese Steuer, this is in the trade, this is alles verhandelt. This is okay. Aber dass sie wollen, dass Kanada die 51. State ist. Und er ist ernst. Das ist nicht der Joke. Es ist schwer zum Glauben. Und alle Leute, was ich kann, und es ist überall, die Leute in Kanada kaufen nichts mehr, was in USA gebaut ist oder gemacht ist. So, für die Regierung und für die Economy, für die Wirtschaft in USA, das hat auch keine große negative Wirkung. Nicht nur in Kanada. So, schade, dass es so weit ist. Es ist, wie es ist. Die Leute sind wirklich geschockt. Nicht nur in Kanada. Aber ich glaube langsam, die ganze Welt, was passiert mit dem neuen Präsidenten.
Es steht zu befürchten, dass tatsächlich noch sehr, sehr dunkle Zeiten auf viele Menschen zukommen und da jetzt den radikalen Themenwechsel zu vollziehen, ist alles andere als einfach. Aber wenn, dann mit der vielleicht schönsten Hauptsache, die es für uns beide die nächsten Wochen und Monate auch geben wird. Wir steuern auf unsere gemeinsamen 5. Playoffs in der Winter Day Ice Hockey League als Berichterstatter zu. Und es gibt immer wieder welche, die neu hinzukommen im Rahmen der Staffeln von Winter Day Hockey O'Clock. Gerade beim 200er eine sehr, sehr nette Unterhaltung mit der Mama eines Spielers, ich glaube eines Hobbyspielers, der sie dazu gebracht hatte, auch da mal reinzuhören. Und die meinte, seither ist es Pflichtprogramm und es gefällt ihr so gut, wie in die Tiefe gegangen wird und bei Leuten nachgefragt wird. Und kann mit so einem Lob immer nur ganz schwer umgehen, weil es einfach so ist. Aber hat mich natürlich massivst gefreut. Und gerade wenn solche Leute neu mit dabei sind, gerade wenn solche Leute sich neu investieren und gerade wenn solche Leute dann vielleicht auch erstmals in ihrem Leben Playoffs schauen, fasst du aus deiner Sicht doch nochmal ganz kurz zusammen, was das Grandiose an Hockey-Playoffs ist.
Well, the playoffs is, it's elimination. So, wenn du viermal gewinnen musst und du spielst in 10 Tagen 7 Spiele, die Spannung ist enorm. Und Overtime ist unglaublich exciting. Und wir waren sehr verwöhnt die letzten paar Jahre. Wie oft haben wir Spiel 7 gehabt? 2 Mal im Finale, Semifinale? 4 Overtimes vor 2 Jahren in Bozen. This is so spannend. Because it's elimination. Und wenn du spielst 5, 6, 7 Mal gegen der gleiche Gegner, die Intensität ist hoch. Und Hass ist das falsche Wort. Aber, oh, you don't like each other. So, this is the, du spielst das ganze Jahr 30 Playoffs. Ob es die NHL ist oder die Win Today League, this is an andere Intensität am Eis. This is unglaublich.
Bevor wir im Detail über die Top 6 der Liga sprechen und für all diejenigen, die das jetzt nicht mehr ganz genau vor Augen haben, weil mit Erscheinen dieser Unterhaltung dann schon Mittwoch sein wird und am vergangenen Freitag dann auch das finale Tableau dann festgestanden ist, in dieser Reihenfolge waren die Top 6 Klagenfurt, Salzburg, Bozen, Linz, Graz und Villach. Und auf Platz 7 eben nur Hydrofeher war AV19. Es kann zum Erscheinen dieses Podcasts natürlich schon der Fall sein, dass auch die ihr Viertelfinal-Ticket erfolgreich gelöst haben. Es kann aber eben auch sein, dass es zumindest noch ein Spiel benötigen wird, um diese Chance zu wahren. Oder vielleicht geht es dann auch für Hydrofeher bei AV19 am Freitag, dem, glaube ich, 28. Februar tatsächlich in den Urlaub. Egal was, alles das habe ich nicht kommen sehen, du wahrscheinlich auch nicht, vor allem, weil wir Mitte November darüber diskutiert hatten, ob Feher war, vielleicht nicht dieses Jahr all the way gehen kann mit der Qualität, die sie hatten, lange Zeit auch die Ligatabelle angeführt. Und am Ende wird aber abgerechnet und am Ende steht Klagenfurt ganz oben, die über die gesamte Saison viele, viele Verletzungsprobleme hatten. Jetzt wird auch Jan Murschak zumindest für einen größeren Teil der Playoffs ausfallen und trotz dieser Verletzungsprobleme war Klagenfurt immer kompetitiv. Wir hatten am Neujahrstag diesen Jahres auch das große Vergnügen, ein Spiel der Klagenfurter zu bestreiten gegen die Spuse Vienna Capitals in der Steffel Arena, das Klagenfurt dann letztlich deutlich gewinnen konnte. Wir haben über auch die Verteidigung uns nicht gewundert, sondern erfreut, weil mit Jesper Jensen-Abo und Steven Strong, da glaube ich auch zwei etatmäßige Kräfte gefehlt hatten und die jungen Wilden das alles staubtrocken runtergespielt haben. Jetzt ist mit Jesper Jensen-Abo ohnehin nur ein etatmäßiger Legionär in der Verteidigung vertreten und ansonsten sind das allesamt österreichische Kräfte und auch zu einem großen Teil Eigenbauspieler beim KAC. Deswegen würde ich von dir am Ende der Regular Season in der Winter Day Eishockey League einfach nur gerne wissen, was ist für dich die größere Geschichte? Dass Klagenfurt mit dieser Mannschaft den Grunddurchgangssieg und das Champions Hockey League Ticket und das Viertelfinal bzw. Halbfinale und Final Heimrecht und das Pickrecht erzielen konnte oder der freie Fall von Feher war? Was ist die größere Story?
Oh, beide Geschichten sind wirklich unglaublich. Fehever, from the penthouse to the doghouse. Sie waren erster Platz für die ersten 2, 3 Monate und ich weiß, dass Anton Bernhard, das ist sein Pick für Meistertitel, was viele Leute haben gedacht. What a free fall. Aber die Geschichte vom KC, ich sage dir ganz ehrlich, wir reden oft über das. Was für ein Job Coach Fury macht. Und Fischer. Weil das ist nicht einfach. Du verlierst im 7. Spiel daheim im Finale. Und das tut weh. Denn sie haben die Saison, ich glaube, okay angefangen. Auf einmal, sie spielen so konstant, trotz der Verletzungen, konstant Defensivleistung, wirklich eine beeindruckende Geschichte. Und das letzte Mal, dass sie waren, die Top-Mannschaft in der Liga 2 Jahre hintereinander, erster Platz, 1986 bis 88. Diese Information habe ich von unserem Freund Simon heute bekommen. So, was für eine Leistung trotz der Enttäuschung letztes Jahr. Und so wie du gesagt hast, die spielen mit 6 Einheimischen und ein paar sehr junge Verteidiger. Wie viel Erfahrung haben sie bekommen in dieser Situation? Das Selbstvertrauen steigt. So sie wissen, mit einer Verletzung oder zwei, sie können überleben. Unglaublicher. Und ich habe Rob Daums beide Podcasts gehört. Sehr interessant. Und über Eishockey ist ein sehr guter Fachmann über viele Sachen. Aber ich sehe das ein bisschen anders. Du hast 2 sehr gute Coaches, Respekt von ihren Spielern, und sie waren beide Top-Verteidiger. So die Information, was diese junge Vereine bekommen konnte, war absolut so wichtig. Weil wenn du hast 2 Coaches und sie waren vereinigt, du kannst so viel Kleinigkeiten lernen. Die junge Spieler sind talentiert, klar, aber es ist nicht einfach. Ohne Imports, ohne Ausländer vereinigt, beeindruckende Leistung von diesen jungen Spielern und von den Stürmer, weil sie arbeiten defensiv alle sehr gut zusammen und ein beeindruckender Job von den 2 Coaches.
Wir gehen dann gleich, wenn ich rein, auch in unsere Text-Threads und in unseren Austausch, weil wir vor ein paar Wochen, ich glaube vor 1,5 Monaten auch angefangen haben zu diskutieren, wenn es einen Coach of the Year Award gäbe, an wen der denn gehen würde. Und das war so, noch gleich, wenn ich vor der Zeit oder genau zur Zeit, dass der KAC dann final heiß gelaufen ist und dieses Mega-Finish auch hingelegt hat. Und wir hatten dann irgendwie so gesagt, naja, Frontrunner gibt's ja nicht wirklich, vielleicht Dylan Stanley, wenn es die Pioneers noch schaffen. Aber ich glaube, jetzt am Ende der Regular Season gibt's, was Coach of the Year anbelangt, keine Diskussion mehr, oder?
Was haben wir beide gedacht vor 6 Monaten? Asiago, okay, new coach, a top coach, vielleicht, oh, a gute Saison, endlich für Asiago, vielleicht Coach of the Year, oh boy, guten Morgen. I'd say honorable mention seeker Trey, Tommy und Vilak, was sie geleistet haben, trotz der Situation nennen. Philip Lucas, Lynch, vierter Platz, Sean Beeler, honorable mention auch. Aber Coach of the Year, ohne Frage, Kurt Fury.
Bin ich ganz klar bei dir und das ist auch die perfekte Steilvorlage, um einzusteigen in Medias Res und uns den Top 6 der Winter Day Eishockey League zu widmen. Und wir wollen das so angehen, dass wir natürlich über die Teams sprechen, aber dass du vor allem zu jedem Team eine Stärke und eine potenzielle Schwäche mitgebracht hast. Und bei der potenziellen Schwäche muss man schon mal ausführen, es gibt Teams, die haben ganz, ganz wenig Schwachpunkte und das soll auch nicht konstruiert wirken, aber auch Salzburg hat vielleicht irgendwann mal einen schlechten Tag und vielleicht ist es genau einfach nur das, dass das ihre Schwäche sein könnte, dass irgendwann mal zur falschen Zeit dieser schlechte Tag kommt, weil auch die aufeinanderfolgenden gewonnenen Overtime-Spiele irgendwann schlägt das Pendel auch mal in die andere Richtung aus. Aber du hast zu jedem Team eine Stärke mitgebracht, du hast zu jedem Team eine Schwäche mitgebracht, die man potenziell als Gegner ausnutzen könnte. Und lass uns mit dem Tabellenführer und dem Grunddurchgangssieger beginnen, dem KAC. Die Stärke des KACs, was ist sie?
Oh, die Stärke Nummer 1 ist sicher Speed. Der Tempo, wie sie spielen. Das ist so wichtig. Besonders im Playoff, a best of 7. Sie sind in Top Form, konditionell Top Form. I mean, the power play is 24%. This is sehr gut, sehr wichtig, weil im Playoff du hast viel weniger Strafe. Du hast vielleicht 1-2, vielleicht 3 power play in ein Spiel. So a power play 24%, this is stark. Minderheit ist stark. Der Stark ist wirklich in der Tempo. Und die Tiefe im Kader mit 4 Linien mit Speed. Das ist ihre Stärke und natürlich ein starker Tormann, was notwendig ist bei jeder Mannschaft. Schwäche, ich sehe nicht viel Schwäche. Können Sie verkraften die Mosaik, die Ausfall? Er ist ein ganz wichtiger Spieler. Trotz mit Bishop Burgers weg, Sie haben Clark geholt, ein sehr guter Kauf gemacht mit Clark. Sein erstes 3 Spiel, 3 Tor, viel Erfahrung. So, kann ich verkraften die Verletzung, aber ich sehe wirklich wenig Schwachpunkte in Kürze.
Vor allem, weil es auch wieder die Tiefe ist. Ja, Jan Muschak, der würde jeder Mannschaft in der Winter Day Ice Hockey League fehlen, aber es gibt 6 Spieler auf der Stürmerposition, die Center spielen oder Center spielen könnten. Das, so verrückt das klingt, es könnte auf der Center-Position noch einen Ausfall geben und Klagenfurt hätte immer noch eine gesunde Center-Achse. Das einerseits. Und andererseits haben wir uns noch gar nicht über den Tor-Output unterhalten. 183 Tore in der Saison, das ist der Spitzenwert der Liga. Das ist, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, der beste Tor-Output pro Partie seit Anfang des Jahrtausends. So weit muss man zurückgehen, um eine noch torhungrigere und erfolgreichere Mannschaft in dieser Hinsicht in Klagenfurt zu finden. Und es könnte auch sein, dass vergangenes Jahr es dieser Gut-Punch war, dieser Magengrubenschlag, den es hin und wieder braucht, um dann tatsächlich zum großen Ziel zu kommen. Wir haben es in der NHL immer und immer wieder gesehen, die vielen Niederlagen, die Tampa einstecken musste, bis es zum großen Erfolg gekommen ist. Dasselbe bei Colorado, dasselbe bei den Washington Capitals, dasselbe auch bei den Florida Panthers jetzt aus der jüngsten Vergangenheit. Wäre in jedem Fall spannend zu sehen, ob es dann auch wirklich so weit kommt. Das liegt dann natürlich in den Händen der Klagenfurt. Aber was könnte am Weg zum heiß ersehnten Titel des KAC ein Problem werden? Wo ortest du eine potenzielle Schwäche bei einem Verein, der am Papier, wenn überhaupt, maximal eine Handvoll hat?
Well, Schwäche ist das falsche Wort, aber diese enttäuschende Niederlage letztes Jahr in Spiel 7. Ist das in ihrem Kopf? Ist das ein positiv oder negativ? So, das müssen sie verkraften, das ist klar. Aber was sie geleistet haben über die Saison, das ist ein bisschen eine Revanche. Aber ich sage dir etwas. Ein ganz, ganz wichtiger Spieler ist Nick Peterson. Topscorer wieder in der Mannschaft. Topscorer für Klagenfurt in die Champions League, was nicht einfach ist. Vor ein paar Jahren Topscorer in die Playoffs beim Meistertitel vor 3 Jahren. Ganz wichtiger Spieler ist Peterson. Und die Steigerung von Pastujov, Nick, die erste Halbzeit in der Saison, hat wirklich nicht gut gespielt. Auf einmal, ist ein Schlüsselspieler. Zweite, dritte, vierte Linie Center. Die Mannschaft ist gefährdet. Können Sie verkraften die Ausfall vom Topspieler? Und was ist in Ihrem Kopf wegen der Niederlage? Ich glaube, der Niederlage lässt sich, so wie du gesagt hast, sie sind noch ein bisschen mehr hungrig.
Und nachdem ich mir heute schon den ganzen Tag ein klein wenig um Kopf und Kragen rede, eine Handvoll Schwächen beim KAC. Wir haben mit Mühe und Not eine geantwortet. Also bitte das ein klein wenig zu entschuldigen. Maximal eine Schwäche, würde man mutmaßen, gibt es auch beim amtierenden Meister. Der ist nicht nur amtierend, seit 3 Jahren hat es keinen anderen Meister in der Winter Day Eishockey League gegeben. Salzburg nimmt Anlauf auf Titel Nummer 4. In Serie. Und wenn man auf 4 Meisterschaftsgewinne in Serie blickt und wie oft das passiert ist, und in der NHL muss man da bis in die 80er Jahre zu den Islanders zurückgehen, da weiß man schon, wie schwierig das ist und wie sehr man sich da erst noch einmal von anderen großen Mannschaften separieren kann, wenn man 4 in Serie gewinnt. Deswegen auch die 4 allgegenwärtig in der Kommunikation von Red Bull Salzburg, for the Trophy, for the Fans. Eh klar. Lass uns mal bei der Stärke von Salzburg beginnen. Ich glaube zu wissen, worauf du hinaus willst, möchte es aber trotzdem zuerst von dir hören.
Oh, so wie Klagenfurt, Nummer 1 ist Speed, Tempo. Das ist alles. Sie haben auch Feeling hier. So, Powerplay, fast 26%. Eine Schwäche sicher in the PK. 75% ist nicht gut genug, wenn du im Playoff gewinnen willst. Das wissen sie auch. Sind sie seit der National Team Break, sie spielen weit, ziemlich weit hinter ihrem Potenzial. So, da ist sicher eine Steigerung von 20% möglich. Sind sie satt? Sind sie ein bisschen ausgebrannt? vom 3 Meistertitel und Champions League. Ich glaube nichts. Sie brauchen eine Steigerung von 25%, weil sie haben das Potenzial. Rowe ist viel besser geworden in der letzten Zeit. Kann ein Schlüsselspieler sein mit seiner Erfahrung. Du hast die Raffles, die Schneiders. Ich glaube, sie sind immer noch hungrig. Aber insgesamt sind sie ein bisschen satt oder ein bisschen unsicher. Ich glaube nichts. Ich glaube, die Steigerung kommt. Können sie den Meistertitel Nummer 4 gewinnen? Die Antwort ist ja. Sicher nicht einfach. Aber so wie wir gesehen haben, können 5 Mannschaften, wenn nicht 6, den Meistertitel gewinnen. Eine Steigerung in Penalty Killing ist wichtig. Und eine Steigerung in der ganzen Mannschaft, wie sie spielen, ist auch notwendig.
Eine potenzielle Schwäche von Salzburg, und das ist eine Statistik, die völliger Wahnsinn ist, wenn man bedenkt, dass im Grunddurchgang der Winter Ice Hockey League 48 Spiele zu absolvieren sind. Salzburg hat in den letzten 3 Jahren nur in den Playoffs 47 Spiele absolviert. Das heißt, in 3 Jahren de facto einen kompletten Grunddurchgang on top gegenüber vieler anderer Mannschaften. Ist dieses vielleicht nicht mehr ganz so hungrig zu sein, was ich nicht glaube, dieses vielleicht körperlich etwas ausgebrannter zu sein, was ich nicht glaube, trotzdem die größte Gefahr und Schwäche, oder siehst du was anderes?
Well, Schwäche und Stärke, I mean, das ist zwei verschiedene Geschichten. Ich glaube, die Leute, was, wenn du schaust, ihre Mannschaft, wie es gebaut ist, mit den Vereinigen. Sie haben auch gute Vereinigen. So, sie können eine Krankheit oder Verletzung verkraften. Ich glaube, weil die Saison ist ziemlich lang und die Playoffs über 3 Jahre waren sehr lang. Ich glaube, sie können 1 oder 2 Gang umschalten ziemlich schnell. Jetzt haben sie eine kurze Pause, 1 Woche. Auch notwendig. Sie haben 2 gute Tormann, natürlich. Colvin ist Nummer 1, das ist klar. Ich glaube, diese 2-3 Tage vielleicht frei, sie kommen zurück sicher mit einem super schnellen Training. Die Mannschaft ist gefährlich. Ich glaube, sie können das umschalten. Und die 2 Leaders in the Team sind 2 Österreicher. Schneider und Raffo. Natürlich Niesner und alle, wie sie heißen, das ist klar. Aber ich glaube, sie sind nicht satt. Das ist nicht einfach, aber ich glaube, sie sind wirklich die Mannschaft zum Schlagen. Ich glaube, sie sind sehr gefährlich.
Ja, wir werden auch immer wieder nach Meistertipps gefragt und dergleichen. Und ich sage dann auch immer wieder, mir ist es völlig wurscht, wer Meister wird. Hauptsache, es ist eine Serie, die über 7 Spiele geht und eine, über die man dann auch Jahre später noch spricht. Und was Meisterschaftsfavoriten anbelangt, sage ich seit 2 Jahren bewusst nur noch, until proven otherwise. Salzburg, absolut the team to beat, und das wissen alle noch im Bewerb stehenden Mannschaften der Winter Day Eishockey League. Das weiß vor allem auch der HCB Südtirol Alpergia. Die Bozner, die vor 2 Jahren gegen Salzburg in Spiel 7 im Finale den Kürzeren gezogen haben, vergangenes Jahr im Spiel 7 im Halbfinale in Salzburg den Kürzeren gezogen haben. Wenn jemand gleich ein paar Rechnungen offen hat mit den Roten Bullen, dann ist es Bozen. Die haben einen blitzsauberen Grunddurchgang gespielt, waren nie in Gefahr, aus den Top 6 zu rutschen. Was ist die Stärke dieses Kaders, dieser Mannschaft von Glenn Hanlon?
Well, die Stärke ist sicher, wie sie gebaut sind. Und sie haben Asino. Ist das sein Name, Saracino, vom Asiago geholt? Das Guy hat 15 Tore, 37 Punkte. So, er passt perfekt. Sie haben 4 starke Linien. Die Mannschaft ist wirklich gebaut wie ein AHL-Mannschaft, American Hockey League-Mannschaft daheim. Stark, die Kader ist tief, sie spielen hart. Du hast ein Holmo, was wirklich ein guter Playoff-Spieler ist. Er hat kein Tor. Das ist schwer zum Glauben. Aber er kann steigen. Ich glaube, ob mehrere Spieler haben mehr für die Playoff. They've got a chip on their shoulder. Gefährliche Mannschaft, sehr stark im Tor mit Harvey. 92,4% Save Percentage, 2,13 Tor gegen. eine von der besten Tormann in der Liga. Sie sind defensiv stark. Können Sie drei Tore schießen im Schnitt? Das ist die Frage. Powerplay unter 20%, nicht gut genug. PK ist okay. Ist Ihre Mannschaft schnell genug? Tempo. Kölze, Salzburg sind verdammt schnell. Ist Bozen schnell genug vom Tempo her zu viermal gewinnen in ein Best of Seven?
Sehr, sehr berechtigte Frage, womit wir Stärken und Schwächen auch schon subsumiert haben zu Nick Saracino. Noch einen Halbsatz. Es sind nicht viele Point-per-Game-Scorer zur Trade-Deadline oder zur Signing-Deadline, wie sie eigentlich richtigerweise heißen muss, verfügbar. Und Bozen hat sich da gleich noch bei vielleicht bald nicht mehr Liga-Konkurrenten Asiago bedient. Bin extrem gespannt auf den HCB Südtirol in den Playoffs, bin aber auch extrem gespannt auf die viertplatzierte Mannschaft nach dem Grunddurchgang. Wir hatten das große Vergnügen, zum 200er von Winter Day Hockey O'Clock in Linz zu gastieren. Das war großartig mit den vielen tollen Fans, aber auch den vielen tollen Clubverantwortlichen und teilweise auch Spielern zu sprechen. Es ist schön zu sehen, dass es in Linz stetig bergauf geht, was aber unter der Ägide von Phil Lucas noch nicht der Fall war und sicherlich auch das erste große Ziel ist die Halbfinalteilnahme. Wenn du auf dieses Linz von Phil Lucas blickst, welche Stärken ortest du?
Well, the Stärke ist, I mean, the power play fast number is number eins in the league, glaube ich. 25,5% power play is sehr stark und notwendig im Playoff, weil es ist defensiv orientiert. Und wenn du hast ein, zwei oder drei power play, du brauchst du ein wichtiges Tor. Auch Special Teams, I mean, fast 84% penalty kill. Kein Tironen hat 38 Spiel gespielt. Hat er die Kraft genug, jedes Spiel zu spielen? Wenn es 6-7 Spiel geht im Semifinale, kein hat er die Kraft. Das ist sicher eine große Frage. So, Linz, wir kommen zurück zu Tempo. For me, this is ganz wichtig im Playoff. Ich habe sie gesehen heuer gegen Salzburg ein paar Mal. Ihre Tempo war wirklich besser wie letztes Jahr. So, können Sie mithalten über 7 Spiele? Falls es ein KC ist. Oder was ist der erste Gegner? Was ist der erste Gegner? Graz. Sie spielen ungefähr gleich mit Tempo. So, was kommt der erste Gegner? Können Sie das Semifinale erreichen? Die Antwort ist ja. In meiner Meinung, vierte Platz, wir haben das diskutiert, Mark. Vierte Platz ist perfekt für Lynch. Heimrecht, du musst nicht wählen, was für Gegner kommt. Kommt. So, sie sitzen in einem guten Platz. Die Zuschauer, der Eishalle ist voll mit fast 5000 Zuschauern. Ich glaube, es ist wurscht, was kommt. Sie haben eine 70% Chance, die erste Runde zu gewinnen.
Und was das Spannende bei den Linzern ist, das eröffnet einen Block nach dem Grunddurchgang, wo 4 Teams innerhalb von 3 Punkten gelegen sind. Die Black Wings mit 88 Punkten, die 99ers mit 86 punktgleich mit den Villachern auch mit 86 Punkten und Hydrofea war dann mit 85 Punkten. Das zeigt schon mal, wie unfassbar knapp es dann auch zu Werke geht. Stärken von den Black Wings, das Powerplay, potenzielle Schwäche, wie viel Kraft und Saft hat Rasmus Tironen für einen langen Run und wie kann man den Speed entsprechend handeln, um das zusammenzufassen. Du hast gesagt, die Graz 99ers sind ein ganz ähnliches Team zu den Black Wings. Was bedeutet das für die Stärke der Moser Medical Graz 99ers?
Okay, darf ich etwas sagen zu Linz?
Jederzeit.
Über Graz reden. The turning point for me for Graz diese Saison kommt vom Secret Management, wahrscheinlich Phil Lucas inkludiert. Sie haben einen ganz schlechten Start gehabt, dann ein paar Verletzungen gehabt. So, was haben sie gemacht? Ogarancek und Maver. Sie haben zwei slowenische Spieler geholt. This war the turning point. I mean, you look at 5 plus 13, plus 12, 12 Tor und 11 Tor. Diese zwei Spieler. Wow. This war the turning point of einmal sie haben die Fletchungen verkraftet und auf einmal sie haben vier ausgelegt gegliegene Linie. A super move vom Management, was sie gemacht haben, und sie haben zwei slowenische Spieler geholt. Turning point for Lynch.
Dann lass uns über die Moser Medical Graz 99ers sprechen. Nochmal, du hast gesagt, die sind sehr ähnlich gebaut wie die Steinbach Blackwings Linz. Welche Stärken ortest du bei den Grazern oder welche Stärke?
Well, die Stärke, was ich denke, sie haben ein oder zwei Gang mark. So, ist das a Stärke? Ja. Yeah. Powerplay Minderheit, so wie alle anderen, 22%, 84%, sehr stark, Special Teams, okay. Es kommt auch zurück zu Gunnarsson im Tor. 2,48 Tor gegen, ein bisschen zu hoch. Holzer, sie haben gerade verloren, okay. Gunnarsson, 37 Spiel gehabt. Hat er die Kraft genug, dass er spielen, so wie Toronto. Ich sehe, es ist auch eine Tempo-Sache. Sind sie schnell genug? So wie Lenz gebaut, nicht langsam, aber sind sie mit dem Tempo schnell genug zu spielen über 7 Spiele? Ich glaube, 9 Double-Digit-Players, so der Top-Scorer hat nur 39 Punkte. Die 5 Ausländer-Imports haben 80 Punkte insgesamt. So, Roy, Centor, Gutsch, wir haben gedacht, er schießt 30 Tore. 0 zu Tor. So, ist eine Steigerung von die Offensivspieler möglich im Playoff? Ja. Na, you gotta Haudem. Genau. Ja, Superspieler, Einheimische. Haudem ist ein Schlüsselspieler. Ist die Mannschaft gefährlich? Die Frage ist, können sie im Schnitt 3 Tore schießen? Und sind sie defensiv stark genug? Weil über die Saison, wir haben gesehen, dass sie waren ziemlich locker in die Defensivarbeit. So an das müssen sie arbeiten. Und wenn, ich habe ein bisschen Information gehabt jetzt, dass sie sind hungrig, trainieren sehr gut und sehr schnell. Natürlich sind sie aufgeregt und sehr froh, die Top 6. So, Full House kommt, auch ein gefährlicher Gegner.
Und ich gebe bei diesem Team vielleicht noch so einen kleinen X-Faktor mit, auf den ich persönlich sehr gespannt bin. Denn ob Jonas Gunnarsson auch tatsächlich die Nummer 1 sein wird für einen tiefen Playoff-Run, das sei jetzt mal dahingestellt. Denn in der jüngeren Vergangenheit hat Nicolas Wieser, der Backup, deutlich besser performt. Der hat eine Siegesbilanz von 9 Siegen in seinen 10 Starts bzw. 10 Auftritten, ein Goal Against Average von unter 2, eine Save Percentage von über 92 und der hat eben die letzten Spiele öfter als nicht die Kohlen auch aus dem Feuer geholt. Und wer sagt nicht, dass da die Reißleine bzw. der Geduldsfaden nicht sehr kurz sein kann. Also extrem spannend, was sie auch dort tut, auch die 99ers haben für die Playoffs noch nachgelegt und Ramon Schnetzer von den Pioneers Vorarlberg als Deadline-Verpflichtung noch geholt. Mehr Tiefe in der Verteidigung, auch das sicher ein cooles Signing, das so hoffen die Fans der Grazer auch auf lange Sicht für einen langen Playoff-Run hilfreich sein kann. Wir kommen zum letzten Team der Top 6 in der Winter Day Ice Hockey League, über dessen Stärken und Schwächen wir sprechen möchten. Das ist der EDM Wärmepumpen VSV. Eine Saison mit Aufs und Abs. Qualifiziert hat man sie für die Top 6 dann am letzten Spieltag mit Schützenhilfe von Red Bull Salzburg. Wie blickst du auf die Saison der Adler? Was sind vor den Playoffs? Und auch da erhofft man, ersehnt man sich natürlich auch das Halbfinale und ehrlicherweise in Villach auch das Finale. Und wenn es der Meistertitel wäre, dann wäre diese auch jetzt vom Schicksal aktuell so gebeutelte Stadt dann sicher wochenlang ein Tollhaus. So weit wollen wir natürlich noch nicht denken, aber was ist eine Stärke dieses VSV? Was ist eine potenzielle Schwäche dieses VSV?
Well, das Starke ist offensiv und sie spielen auch mit viel Tempo. Sie spielen auf ein hohes Risiko. I mean, you got Hancock, Hughes, and Rebinick, the best offensive Linie in der Liga. Absolut gefährlich. Aber Playoffs ist ein bisschen anders. Das wissen wir alle. Die Frage ist, können Sie defensiv stark genug spielen? Das wissen wir alle. Ist jeder Spieler fokussiert, dass defensiv ist Nummer eins? Wenn es so ist, wir wissen alle, dass sie können drei Torschüsse schießen. Die ganze Liga weiß das. Sind sie stark genug in die Defensive? In der letzten Zeit, sie haben defensiv sehr gut gespielt. I mean, du kannst nicht gewinnen 4-2 in Ljubljana, in ein ganz wichtiges Spiel für die Top 6, für Villach, ohne eine gute defensive Leistung. So, sie können das, aber das ist alles im Kopf. Sind sie fokussiert genug in der Defensive? Die Mannschaft, wenn sie laufen, sie sind gefährlich. It's a little Jekyll and Hyde. It's boys unberechenbar. Was kommt heute? Das können sie enden. Weil sie sind in der Top 6, sie sind ein bisschen befreit. So, es ist ein Vollhaus. Wir wissen alle, wie das Klima ist, die Atmosphäre in Villach ist. Wenn ich wählen muss, Kurze, vor der Salzburg, wie das Villach nicht nehmen. Gefährlich. Wer ist im Tor? JP Lamoureux? Okay, not the, wer ist der Tormann? Können Sie beide behalten? Ich hab dir gefragt einmal. Können Sie alle beide behalten? Oh, jetzt hast du zwei gute Tormänner. So, wenn einer ist verletzt oder krank oder ein bisschen off, du hast eine zweite Nummer eins. Wenn der Tormann leistet, JP Lamoureux, wir wissen alle, wenn er in Form ist, er kann das Spiel selber gewinnen. So, unberechenbar, aber gefährliche Mannschaft. Sie sind befreit. Das Selbstvertrauen ist hoch. Hancock, Hughes, Rebinick. Rebinick, 23 Tore, 5 hinter Leber. Was für ein Jahr. Pearson, Scherbach, Van Ness. 3 große, talentierte Spieler. Was ist, wenn sie auf einmal heißen? Dann haben sie Scoring Depth. Gefährliche Mannschaft. Bisschen unberechenbar. Wenn die Defensive passt, ich darf sie nicht nehmen in die erste Ball.
Playoff-Zeit heißt auch, dass das Wort Momentum von Beginn weg eigentlich überstrapaziert wird. Aber wenn es eine Mannschaft gibt, die mit Momentum reüssieren könnte oder die aus Momentum vielleicht mehr macht als so manch anderes Team, dann kann das gut und gerne der IDM-Wärmepumpen VSV sein. Also wenn ich es mal so denke, so Moody ist das falsche Wort, aber wenn Villach Feuer fängt, dann kann in diesem Kader schon auch viel passen. Und gleichzeitig ist es wahrscheinlich auch etwas, das sich andere Teams ansehen werden, wie zum Beispiel Klagenfurt immer und immer wieder den Villachern das Leben schwer gemacht hat, wie man sie in vielleicht auch engen Spielen öfters nicht biegen kann. Also von himmelhoch jauchzend bis tief Trübsal oder tief betrübtes Trübsalblasen ist bei dieser Mannschaft vom Gefühl her alles möglich. Bin extrem gespannt, wie lange die Playoffs der Winter Day Ice Hockey League in der Saison 24-25 auch in Villach andauern werden. Playoffs?
Ja, Entschuldigung, Martin.
Ja, bitte.
Entschuldigung. Wenn du denkst, Villach in der letzten mehrere Spiele, sie waren 2-0 vorne gegen Klagenfurt, KC 2 spät Tor in den letzten paar Minuten. Sie haben, okay, leider verloren. Sie haben zweimal gegen Salzburg gewonnen, auch in Salzburg. So, glaubst du, dass Kartze oder Salzburg, vielleicht nehmen wir Villach? Die Antwort ist nein. Sie sind gefährlich, du hast recht. Unberechenbar, aber sehr gefährlich.
Eine Mannschaft, die Playoffs 24, 25 gar nicht erst auf die Arena hängen muss, das ist Migros Supermercati Asiago Hockey. Eine Mannschaft, über die ein Liga-Ausschluss Verfahren eröffnet worden ist. Und wenn man so reinhört ins Liga-Rund, die Spatzen pfeifen es teilweise schon von den Dächern, dann wird es kommende Saison eine Liga ohne Asiago geben. Man geht zurück auf eine Zwölferliga. Was sagt das über Asiago, aber was sagt das auch über die Liga aus, dass sich die Anzahl schon wieder verändert, dass man mit Asiago schon wieder keinen verlässlichen, auch langjährigen Partner sich dazugeholt hat.
Oh, I mean, the league muss entscheiden. I mean, the league is verantwortlich, was sie machen. It's called due diligence. Is this the gleiche Geschichte jedes Jahr? Wir haben beide gedacht, wir zwei. Oh, vielleicht this is the year for ASEAN. A new coach, a top coach, Mannschaft, sehr talentiert. Und wieder die gleiche Geschichte. Die Spieler bekommen kein Geld. This is a professional league. This is nicht so wie für 25 Jahre. Ah, vielleicht wir bekommen uns Geld. This is a top league jetzt mit top coaches. Und this is a Profibetrieb. You have to do your due diligence. Du musst die Situation studieren. Und wieder die gleiche Geschichte. So, schade, aber falls Asiago nicht dabei ist, das ist wahrscheinlich besser für diese Liga. Tut mir leid.
Das letzte Segment unseres Gesprächs, und ich freue mich wirklich, wenn wir uns dann im Laufe der Playoffs dann auch persönlich wiedersehen dürfen, das leite ich mit etwas Englischem ein. Im Englischen sagt man to eat crow, wenn man zu Kreuze kriegt, wenn man so quasi Buße tun muss. Und wir essen jetzt ganz viele Krähen, denn wir blicken auf unser Preseason Power Ranking. Wir haben vor der Saison getippt, wie es Ende der Saison, wohlgemerkt nach dem Grunddurchgang, stehen wird. Und da bist du natürlich richtig gut unterwegs gewesen. Du hast 5 der 6 Top-6-Teams richtig getippt. Und man muss dazu sagen, das 6. Top-6-Team, das du da nicht identifiziert hattest, war Linz auf deiner 7. Also dein Power-Ranking, das hält tatsächlich ganz gut. Auch 48 absolvierte Spiele später. Bei mir ist es ein klein wenig anders. Ich habe nur 4 von 6 in den Top 6 richtig getippt und hatte ein paar krasse Ausreißer nach oben und vor allem nach unten. Wir essen eine Krähe, to eat crow, und machen so den größten Pick, den wir, oder den Pick, den wir gerne zurück haben würden. Im Englischen sagt man auch to have something back, und da frage ich dich mit dem Blick auf dein Power Ranking, das auch in den Shownotes dann dieses Podcasts aufgelistet sein wird. Welchen Pick würdest du jetzt anders tätigen mit dem Wissen, das du über die letzten 48 Spiele dir angeeignet hast?
Oh, was? Asiago. War das eine Hoffnung oder etwas? Asiago, sicher. Vorher war Top 6. Niemand hat erwartet, was da passiert ist. You go from the penthouse to the doghouse. Niemand hat das erwartet. Sehr wahrscheinlich Asiago. Wenn Linz 4. oder 7. ist, was ist der Unterschied? 1, 2 Punkte? So, das war so eng. Aber ich glaube, wir haben beide eine Hoffnung gehabt für Asiago. So, für mich ist es sicher Asiago.
Chip, wir waren beide von den Kaderbewegungen sehr angetan. Wir waren da der Ansicht, dass mit Ron Fogarty dort auch jemand dann werkt, der ein Macher ist, der etwas kreieren, etwas bauen kann. Das hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass das nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Wir hatten beide Asiago auf Tabellenplatz 9, geworden ist es letztlich dann nur der 12. Rang. Und da kommen wir zu meinem Ranking, und das sind zwei Sachen, die herausstechen. Nicht nur, dass ich Asiago überbewertet habe, ich habe gleich zwei Mannschaften ein, in Anführungszeichen, Year from Hell angedichtet. Bei Linz ist es ja schon früh losgegangen mit der schweren, möglicherweise Season-Ending-Injury von Emilio Romig. Und die ersten paar Spiele haben mich dann auch durchaus bestätigt, dass es ein langes Jahr für Linz werden könnte, und bin natürlich ehrlicherweise auch froh, weil wir dort viele kennen und weil es eine tolle Organisation ist, dass das dann nicht so gekommen ist und man fix jetzt schon die Viertelfinaltickets drucken kann. Ich hatte Linz auf der 10, also mit Mühe und Not noch in den Pre-Playoffs. Das ist etwas, das ich gerne mittlerweile anders tätigen würde. Und noch viel schlimmer, ich hatte Pustertal auf der 12, hatte mir gedacht, dass das ein Team ist, das sehr häufig den Trainer wechselt, sehr häufig auch mit dem Personal experimentiert, und vielleicht ist genau das dieses Jahr, wo man dann am Ende nicht die Kurve bekommt. Und natürlich ist es das Jahr geworden, wo mit Jason Jaspers erstmals seit der HC Pustertal in der Winter-Eishockey-League teilnimmt, ein Trainer auch tatsächlich eine komplette Saison absolviert. Man hat mit den Imports gutes Händchen bewiesen und sich letztlich dann auch solide in die Pre-Playoffs gespielt. Den AC Pustertal hatte ich gar nur auf Tabellenrang 12, geworden ist es Tabellenrang 9. Deswegen bist du der Experte, deswegen bin ich der Fragesteller und deswegen werden wir diese Übung nächstes Jahr dann sicherlich wieder machen, einfach nur um zu zeigen, warum der Experte ist und der Pfanner eben.
Hey Martin, darf ich dir was fragen? Glaubst du, okay, Vienna gegen Fehmarn, alle 4 Spiele heuer, alle Ostmannschaft gewonnen. Kann Wien gewinnen? Ja, es ist best of 3. Aber wenn Fehmarn gewinnt, und du bist KRC und Salzburg, nimmst du Fehmarn? This is a ganz interessante Situation. Weil das ist vielleicht eine Wake-up-Call, was Fehevar braucht. Weil nicht vergessen, der letzte Spiel daheim gegen Salzburg, die erste 4 Schuss am Tor, waren sie 2-0 hinten, dann haben sie den Tausch gemacht im Tor. So, wenn der Tormann-Leistung passt, so wie in die erste paar Monate, ist Fehevar ein leichter Gegner? Die Antwort ist nein. So deswegen, falls Fehevar gewinnt, sehr spannende Picks heuer. Und Ljubljana und Pustertal. Und du glaubst, the best of 7 ist einfach. Wow, this is ganz interessant heuer. Wirklich ganz interessant.
Und ich glaube, damit haben wir ganz gut zusammengefasst, warum es sich lohnt, die nächsten 1,5 Monate nicht nur in die Hallen zu gehen, wenn auch das verwehrt bleibt, Puls 24 zu sehen, den ORF zu sehen, auch auf live.eis.hockey die Streams der anderen Partien, die nicht im Free-TV gezeigt werden, zu konsumieren. Es gibt keine bessere Zeit, um in Österreich dem Eishockey zu frönen. Hoffentlich tun es extrem viele von euch. Würde uns und letztlich auch den Sport extrem freuen, wenn wir so weiter wachsen dürfen. Coach, dich zieht's bald nach Österreich. Das ist gut so. Dich zieht's bald zur Puls 24, damit du endlich auch wieder als Experte werken darfst. Ich freue mich extrem darüber, extrem darauf und bin aber noch viel dankbarer, dass du einmal mehr und gerade jetzt vor den Playoffs so lange, so ausführlich Zeit genommen hast, um nicht nur über die Playoffs, sondern über Hockey zu sprechen. Danke.
Okay, super, Martin. Vielen Dank. Hey, see you soon, buddy.
Win today Hockey. Oh Gott.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mit Lippen drin statt nur dabei.
Die Fans stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Nice move. Another nice move. Oh, it's gone. Oh.